Inzwischen habe ich Besuch bekommen hier im Radio der 3 Studio vom Berliner Comiczeichner Ingo Römling, der in der Szene wirklich ein sehr großer Name ist, der für seine ausgefeilten, aufwendigen Bilder bekannt ist. Gerade hat er zusammen mit dem französischen Autor Fred Duval Metropolia herausgebracht, eine Berlin-Dystopie in mehreren Teilen. Und jetzt begrüße ich ihn ganz herzlich auf Radio 3. Herzlich willkommen, hallo Ingo Römling.
Hallo, danke für die Einladung.
Sie entführen uns in Metropolia in das Jahr 2099 nach Berlin. Die Welt sieht hier inzwischen ganz anders aus. Knappe Energie führt dazu, dass sich die Menschen zum Beispiel kaum noch Reisen leisten können. Die Stadt zu verlassen kostet mehr, als man in einem Leben auf normalem Wege verdienen kann, heißt es da gleich zu Anfang. Worum genau geht es in Metropolia?
Also eigentlich geht es in Metropolia um einen Detektiv. Es ist eigentlich eine klassische Film-Noir-Geschichte, wenn man so will. Fred Duval kam mit der Idee, eben die Geschichte um diesen Detektiv herum aufzubauen. Aber er ist halt ein wahnsinnig großer Berlin-Fan. Und vor 3 Jahren, 2022 im Sommer, ist der Verlagschef von Dargo, der Thomas Ragon, auf mich zugetreten und hat gesagt, wir haben hier ein neues Projekt und da du ja in Berlin wohnst, haben wir uns gedacht, ob du das vielleicht zeichnen könntest oder so, das würde doch passen. Mhm. Ich soll es mir mal anschauen und dann gab es so ein Treatment und mir haben die Ideen, die da drin stecken, wahnsinnig gut gefallen, weil ich so eine Zukunftsvision bisher noch nicht kannte. Es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Dystopie und Utopie.
Ja.
Und Hightech und Lowtech.
So ein bisschen. Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Ja, Berlin ist auch erkennbar, durchaus. Der Fernsehturm taucht auf hier und da. Und ganz grundsätzlich sich so in das Jahr 2099 zu versetzen. Wie leicht fiel Ihnen das?
Nicht so leicht, ehrlich gesagt. Also es gab da so 3 Phasen. Erst habe ich mich total in die Materie gestürzt. Ich habe ganz viel Städteplanung gelesen, recherchiert, Klimaforschung, weil der Klimawandel ist auch natürlich ein Thema. Im Jahr 2099 wird es hier ein bisschen anders aussehen. Verkehrsplanung, Mobilität, KI, künstliche Realität, virtuelle Realität, Robotik, all diese Themen. Also das spielt alles mit rein. Das ist, ich habe das am Anfang sehr, sehr ernst genommen. Ich habe mich da sehr, sehr, sehr reingelesen und habe dann aber gemerkt, ey, aber wir haben hier noch eine Geschichte zu erzählen. Also das engt mich jetzt doch so ein bisschen zu sehr ein. Ja. Und deswegen habe ich so einen Schritt zurück gemacht und habe gesagt, das ist, wir erzählen hier eine Science-Fiction-Geschichte und es ist durchaus auch erlaubt, so ein bisschen auch mal drauf loszuspinnen, sage ich mal. Ja.
Also, Sie haben gerade schon so schön zusammengefasst, zum Teil ist es eine Dystopie, aber auch eine Utopie. Ich fasse mal vielleicht zusammen. Also wir sehen begrünte Dachterrassen auf Wolkenkratzern. Das ist eine schöne Sache. Eine Tierherde, die durch die Stadt getrieben wird. Überdachte Arkadengänge. Das alles ist ja vielleicht noch ganz nett. Ich habe es schon gesagt, der Fernsehturm taucht auf. Gleichzeitig Energie ist wahnsinnig kostbar. Ja, das eine ist ja die große Recherche. Das andere bedeutet ja für Sie als Künstler, das Ganze auch in Bilder umzusetzen. Was hat Sie denn dafür oder dabei inspiriert? Woran konnten Sie sich orientieren?
Naja, wie gesagt, ich habe sehr viel recherchiert, zum Beispiel was die Gebäude angeht. Ich wollte andererseits, das war dieser Schritt, einerseits wollte ich natürlich eine Zukunft entwerfen, einen Futurismus sozusagen, aber andererseits wollte ich natürlich auch, dass man Berlin noch erkennt. Mhm. Ja, ich bin selbst zugereist, also ich wohne hier erst seit 8 Jahren etwa und ich bin jetzt auch kein kompletter Berlin-Experte oder so. Ich kenne halt so ein paar Ecken irgendwie in dem Kiez, wo wir halt wohnen. Und drumherum. Und was war die Frage jetzt nochmal?
Ja, welche Bilder? Das Ganze muss ja auch, das Wissen, was Sie sozusagen akkumuliert haben, die ganze Recherche muss ja auch irgendwie dann in Bildern münden. Was für eine Ästhetik hat sie dabei? Möglicherweise inspiriert oder irgendwelche Vorbilder, die es auch schon gab?
Da gab es auf jeden Fall ein Vorbild oder auch ein paar Vorbilder. Ich wollte auf jeden Fall eine relativ kühle Ästhetik haben. Mhm. Also eine sehr analytische Optik, also wie man es zum Beispiel auch von Manga kennt. oder von Linie Claire, zum Beispiel aus dem Film oder aus den Comics Akira, die wahnsinnig stark sind in der Umsetzung von dieser Wahnsinnsmetropole von Neo-Tokio, irgendwie diese Wahnsinnstürme, diese Stadt, die sich quasi unendlich ausbreitet. Bei Berlin kann man es natürlich nicht ganz so machen. Berlin ist halt eher so in der Breite und es gibt wahnsinnig viel Himmel und diese Weite irgendwie. Es ist ja nicht so eng, es ist alles sehr großräumig hier. Ich habe mir halt so diese Freiheit genommen, da zum Beispiel, wenn man so eine Stadtansicht hat, in der Ferne immer so ein paar Türme hinzustellen, wo man denkt, was ist denn das? Ja, naja, okay, ich erkenne hier einigermaßen Berlin, aber da hinten, also ich wollte eigentlich eher so.
Die Stadt hat sich schon verändert.
Ja, ich wollte eigentlich eher so eine Gestaltung machen, wo man sich eher so Fragen stellt. So, was ist das hier für ein Apparat oder was ist das für ein Gebäude und so? Also die wollte ich gar nicht, ich will gar nicht so viele Fragen beantworten, ich will eher so Fragen erzeugen. Also das soll eine Welt sein, die und der jetzigen gleicht irgendwo und ähnlich ist, aber wo man sich halt denkt, Moment mal, wo bin ich denn hier?
Ja. Ist Ihnen gelungen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Metropolia ist auf 3 Bände angelegt. Der erste Band funktioniert als abgeschlossene Krimi-Geschichte. Worum wird es dann in den Folgebänden gehen? Kann man da schon eine kleine Angel auswerfen?
Also es hat eigentlich keinen, es ist ohne Ende angelegt. Es ist als laufende Serie angelegt, aber jedes Album wird eine abgeschlossene Geschichte in sich sein. Im ersten Album jetzt haben wir die Handlung hauptsächlich in einem Gebäude, das von einer KI verwaltet wird und was beginnt, seine Bewohner umzubringen. Und das ist halt der Fall, mit dem sich Sascha, unser Detektiv, beschäftigt. Und im zweiten Album, an dem ich jetzt gerade schon arbeite, das wird mehr in den äußeren Bezirken um Berlin herum, in den Gebieten, wo noch gebaut wird, sozusagen, wo die Stadt erweitert wird, stattfinden. Ja.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind gerade am Schaffen dieses zweiten Bandes. Das heißt, Sie haben zu tun, Ingo Ulmling. Und das ist schön. Sie gehören tatsächlich zu den wenigen Comiczeichnern, Künstlern, die von ihrem Beruf auch leben können. Was braucht es dazu, damit das funktioniert?
Ein bisschen Glück tatsächlich. Also ich habe auch sehr viel Glück gehabt. Es ist auch so, dass es ging quasi los mit der Professionalisierung, wenn ich so will, natürlich mit meinem ersten Verlagsvertrag, aber vor allem, als ich anfing, Star Wars zu machen, also ja, für Disney zu arbeiten.
Sie sind der erste deutsche autorisierte Disney-Zeichner, der an Star Wars Comics arbeitet.
Ja, genau, Star Wars-Zeichner. Also Disney, ich bin nicht der erste deutsche Disney-Zeichner, das nicht, aber tatsächlich war ich damals der erste, der autorisiert war, für Star Wars zu arbeiten, tatsächlich. Und da ging das los. Da setzte so dieses Timing ein, so dieser, naja, diese Schrittfolge, wo man sagt, monatlich Veröffentlichung. Wir haben hier ein Team von 2 Zeichnern, also jeder kriegt irgendwie alle 2 Monate ein neues Skript und dann gibt es hier einen Zeitplan und der muss bitte auch eingehalten werden. Und so funktioniert halt auch die gesamte, zum Beispiel die amerikanische Comicbuchindustrie. Also, dass man halt Serien plant, dass man die Zeichner halt hat für diese Serie, die halt dann entsprechend auch ihre Seiten liefern müssen. Das war für mich zum ersten Mal, dass das so zack, zack, zack.
Einerseits schön, aber klingt eben nach Maschinerie, Deadline. Genau, was unterscheidet diese Arbeit an solchen Markenprodukten auch noch, wo sicherlich auch gewisse Standards eingehalten werden müssen, von der an zum Beispiel so einem Projekt wie Metropolia?
Also ich habe hier auch eine Deadline. Also ich muss oder sollte am besten im November diesen Jahres fertig sein mit diesem Album, mit den Zeichenarbeiten. Es unterscheidet sich insofern, dass bei Star Wars das Skript, das man bekommt, fix und fertig ist und auch nicht mehr verändert werden kann oder darf. Oder höchstens nach vielen, vielen Diskussionen vielleicht. Das hat nämlich dann bereits einen langen Prozess durchlaufen von Korrekturen und Änderungen und Diskussionen. Und wenn ich das bekomme, dann ist das so. Dann muss ich das so umsetzen als Zeichner. Bei Metropolia ist es tatsächlich so, ich arbeite mit Fred ein bisschen mehr Hand in Hand. Es entwickelt sich so ein bisschen nebenher. Macht ein paar Seiten, ich zeichne ein paar Seiten, habe auch wieder Ideen und kann es also durchaus sein, dass er zum Beispiel auch noch Änderungen vornimmt am Skript, dass er das sagt, das ist ja genial, irgendwie hier, dann machen wir das auf Seite 12 so. Ja. Dann biegt er nicht nach rechts ab, sondern läuft die Treppe runter oder so. Und es ist so ein bisschen so ein Hin und Her. Es ist zeitlich von diesem Mikrotiming nicht ganz so geplant, wann kommen jetzt die nächsten Seiten oder so. Ich habe einen Abgabetermin im November.
Und dennoch scheinen sie so ein bisschen mehr Freiheit zu haben.
Es ist freier auf jeden Fall, ja, weil wir sind beide, also wir sind 50-50 Co-Autoren. Das ist in Frankreich auch vertraglich so geregelt zwischen Zeichner und Autor. Und ich entwickle zwar nicht die Geschichte jetzt so, aber ich meine Ideen, oder die ich habe, die beeinflussen das ja auch. Hm. Zum Beispiel, da gibt es eine Szene, wo Sascha online geht. Also in der Zukunft sind die Menschen noch viel mehr vernetzt als heute, und das halt auch durch Implantate. Ich habe mir halt überlegt, was machen wir? Ich glaube nicht, dass wir noch so viel vielleicht so Mobilgeräte haben, die wir mit uns rumtragen, sondern es ist vielleicht so, dass wir tatsächlich irgendwelche Implantate und Anschlüsse am Kopf haben. Das habe ich mir halt dann so überlegt. Und das hat auch einen Einfluss genommen auf den weiteren Verlauf der Geschichte.
Klar. Ja. Und auch auf die ganze Ästhetik.
Auf die Ästhetik, auf die Dramaturgie, das kann man nutzen, ja, wenn solche Ideen kommen.
Ingo Römling, zum Schluss noch, die Comic Invasion steht an diesem Wochenende in Berlin. Das ist ja ein wichtiger Treffen, nicht nur der Szene, sondern auch für Interessierte, auch für Sie?
Ja, im Grunde schon. Aber ich muss sagen, ich wollte eigentlich tatsächlich auf der Comic Invasion auch da sein mit einem Stand. Das hat zeitlich nicht ganz hingehauen. Also mit der Terminplanung. Wir machen nächsten Monat ein bisschen was, eine kleine Sause hier im Modern Graphics in der Kastanienallee, kann ich ja schon mal sagen. Kleine Buchpremiere im Juni. Aber ich werde mich auf jeden Fall umschauen auf der Comic Invasion.
Und jetzt hat Ingo Römling uns schon mal sein neuestes Projekt vorgestellt hier auf Radio 3, Metropolia, gemeinsam mit Fred Duval. Erscheint das Ganze, und zwar hier im deutschen Raum beim Splitter Verlag. 56 Seiten, 18 Euro, übersetzt aus dem Französischen von Tanja Kremling. Danke für Ihren Besuch auf Radio 3.
Danke auch, hat mich gefreut.